Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ja, moin zusammen. Ich sehe auf jeden Fall noch ein paar Gesichter, die ich noch nicht so häufig gesehen habe und dementsprechend nicht wirklich kenne. Deswegen möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Ich heiße Phil Dolan, bin 25 Jahre alt, verheiratet und seit etwas über 8 Jahren mittlerweile Kind Gottes. Und ja, wenn ihr darüber hinaus noch mehr wissen wollt, findet ihr mich normalerweise unten irgendwie an der Bar, heute bei dem Wetter vielleicht dann auch draußen. Aber genau, könnt ihr auf jeden Fall einen Kaffee oder auch eine Limo von mir bekommen. Und dann können wir noch ein bisschen quatschen. Ja, mittlerweile könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, warum ihr heute wieder ein neues Gesicht hier oben auf der Bühne seht. Ich nehme nämlich auch teil an der Predigtschulung. Und ja, an der Stelle möchte ich auch einfach nochmal ganz kurz Danke sagen, sowohl an Jürgen als auch an den Leitungskreis, die hier jetzt einfach einen Rahmen geschaffen haben für ja, junge und in meinem Fall auch unerfahrene Prediger, dass wir einfach von den Erfahrungen derjenigen profitieren können, die schon das ein oder andere Mal häufiger auf der Bühne gestanden haben und hier eine Predigt gehalten haben. Als Teil der Schulung haben wir uns mit dem Thessalonicher Brief beschäftigt und diese Predigtreihe darf ich jetzt hier weiter fortführen. Aber bevor ich zu dem heutigen Text komme, möchte ich nochmal kurz einen Schritt zurück machen und gemeinsam mit euch zurückgucken auf die ersten beiden Kapitel, die wir schon gelesen haben. Dann gehen wir einmal durch den Text durch und schauen uns da Vers für Vers an, was wir da vielleicht für praktische Anwendungen auch mit rausnehmen können. Wir haben bisher die ersten beiden Kapitel gelesen des Thessalonicher Briefs. Wir wissen, dass Paulus mit einigen Mitarbeitern, darunter unter anderem Timotheus und auch Silvanus, auf Missionsreise war. Missionsreise, das heißt im Prinzip, dass sie ja, durchs Land gezogen sind und den Leuten, die noch nichts von Jesus gehört haben, mal das Evangelium verkündet haben. Und gleichzeitig war die jüdische Gemeinde zu der Zeit ziemlich dominant und die waren auch bestrebt, genau das irgendwie zu verhindern und die Leute, die das verkündet haben, einzuschüchtern, damit möglichst wenig Leute Jesus nachfolgen. Diejenigen, die davor nicht zurückgeschreckt sind, mussten unter anderem mit Verfolgung rechnen, mussten damit rechnen, vor Gericht gestellt zu werden und angeklagt zu werden und gegebenenfalls sogar auch zu Tode verurteilt zu werden. Und Paulus war einer derjenigen, der sich davon aber nicht hat abhalten lassen. Er ist also auf Missionsreise gewesen und ist dabei unter anderem auch in Thessalonich gelandet. Dort hat er unter den Leuten gepredigt und die Leute haben sein Wort als Gottes Wort aufgenommen, in ihr Herzen gelassen und ihr Leben daraufhin verändert. Sie haben sich zu Jesus bekehrt und den Tod, den er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, haben sie für sich angenommen. Aufgrund der eben beschriebenen Verfolgung mussten die Missionare aber schon nach relativ kurzer Zeit, ungefähr nach 3 Wochen, schon wieder aus Thessalonich fliehen. Und circa ein halbes Jahr später hat jetzt Paulus diesen Brief an die Thessalonicher geschrieben, den wir jetzt gerade aktuell lesen. Im ersten Kapitel schreibt er davon der Dankbarkeit, die ihn erfüllt hat, als er von dem Glauben gesehen hat, der vor Ort erwachsen ist, ja, der auch schon über die Ländergrenzen hinaus sich rumgesprochen hat. Dann im nächsten, also im zweiten Kapitel, schreibt Paulus dann die Umstände, unter denen sie da vor Ort gepredigt haben. Die waren nicht sonderlich leicht, sie litten schon unter der Verfolgung, mussten ja auch entsprechend schnell wieder fliehen. Aber trotzdem waren sie stets darauf bedacht, den Leuten in Thessalonich nicht zur Last zu fallen. Und außerdem können wir immer wieder von der besonderen Zuneigung und Verbundenheit der Apostel zu dieser Gemeinde lesen. Also Dankbarkeit und Liebe sind irgendwie so diese beiden prägenden Aspekte der ersten beiden Kapitel. So, bisher sollte das ja eigentlich noch nichts Neues gewesen sein für euch. Und jetzt wollen wir aber mal in den Text gucken, der ja, mir zugeteilt ist quasi. Genau, und wenn ihr da mitlesen wollt, dann schlagt gerne mal eure Bibel auf. Das findet ihr im 1. Thessalonicher Kapitel 3. Und da lese ich die ersten 8 Verse, also 1 bis 8. Und wer keine Bibel hat, sollte eigentlich auch kein Problem sein. Genau, perfekt, danke. Findet ihr auch hier an der Wand noch zum Mitlesen. Also, Vers 1. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens, damit niemand wankend werde in diesen Drangsalen. Denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst. Darum habe ich ihn auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt, um euren Glauben zu erfahren. Ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat, und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. In diesem Abschnitt steht vor allem ein Thema im Fokus, wie ich finde. Die Sorge des Apostel Paulus um seine Geschwister in Thessalonich. Er schreibt davon, wie er es nicht mehr aushält, nichts von ihnen zu hören und beschreibt, was er alles unternimmt, um wieder Kontakt mit ihnen zu kommen und seine Sorge dementsprechend auch zu lindern. Ich würde jetzt gerne nochmal ein bisschen tiefer auf die einzelnen Verse gucken und dabei vielleicht auch auf diese Kennzeichen achten, die die Sorge des Paulus ein bisschen greifbarer machen. In Vers 1, deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden. Das erste Wort bezieht sich direkt auf den Abschnitt im Kapitel davor. Kapitel 2, die Vers 17 bis 20, wo dann der Höhepunkt in Vers 20 ist, denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Paulus drückt diese tiefe Verbundenheit zu den Gemeindemitgliedern in Thessalonich schon da direkt aus. Und er konnte es einfach nicht mehr länger aushalten. Diese Verbundenheit ist scheinbar so groß, dass Paulus es nicht ertragen konnte, nichts von seinen geliebten Geschwistern zu hören. Und diese Wortpaarung, etwas auszuhalten, bezieht sich in der Bibel an zwei Stellen auf jeweils einmal auf das Evangelium und einmal auf die Liebe. Und hier in dem Kontext aber auf eine persönliche Beziehung. Und das ist sonst einmalig, also abgesehen von der erneuten Verwendung in Vers 5, wo wir später nochmal drauf zukommen. Aber einmal im 1. Korinther 9, Vers 12, schreibt Paulus, dass er um des Evangelium Willens alles bereit ist zu ertragen. Und ein weiteres Mal, auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 7, da geht es um die Liebe, die alles erträgt. Und klar, jetzt geht es hier um eine persönliche Beziehung, aber gleichzeitig geht es Paulus auch um die Liebe zu seinen Geschwistern und darum, dass sie das Evangelium, was sie aufgenommen haben, was sie in ihrem Herzen schon tragen, nachhaltig auch wirksam bleibt. Also kann man das vielleicht auf einer tieferen Ebene auch irgendwie schon miteinander verbinden. Und dann gefiel es ihm, allein in Athen gelassen zu werden. Und ich glaube, das ist nicht so gemeint, dass er es wirklich schön fand, da jetzt alleine zu bleiben, sondern dass es vielmehr ein Abwägen war, dass er lieber alleine ist und Leid auf sich nimmt oder ja, vielleicht auch Einbußen in Kauf nimmt, als nichts von seinen Geschwistern in Thessalonich zu hören. Und in Apostelgeschichte 17, ab Vers 16, lesen wir davon, dass die Zeit, die Paulus dann alleine in Athen verbracht hat, auch gar nicht mal so erfolgreich gelaufen ist, wenn man das überhaupt jetzt so sagen kann, also ob man das messen kann, wie erfolgreich oder nicht. Ja, also in Thessalonich sind auf jeden Fall viel mehr Leute zum Glauben gekommen als in Athen. Also als Kennzeichen der Sorge von Paulus nehme ich aus diesem ersten Vers schon zwei Sachen mit. Zum einen ist da eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Sehnsucht zu den Geschwistern da vor Ort. Und zum anderen ist er bereit, selber Leid in Kauf zu nehmen, um wieder Kontakt mit seinen Schwestern zu kommen. In Vers 2 lesen wir dann, dass wir Timotheus sandten, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens. Und da muss ich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, hä? Er macht sich doch Sorgen. Warum schickt er dann jemand anderen und geht nicht selber hin? Und da haben wir auch schon im Kapitel davor gelesen, dass der Satan ihn gehindert hat, im 1. Thessalonicher 2, Vers 18. Okay, aber warum dann ausgerechnet Timotheus? Paulus beschreibt schon in einem anderen Brief, in dem Philipperbrief, dass es keinen anderen gibt wie Timotheus, der A, wie er es hier in dem Vers auch schon beschreibt, ein Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus ist, also ihm dem Herzen nach auch gleich. Und gleichzeitig in Philipper 2, Vers 19 bis 21 schreibt er von Timotheus, wie er jemand ist, der in erster Linie nach dem Willen des Herrn sich um die Geschwister sorgt und nicht um seine eigenen Willen. Also Paulus hebt Timotheus auf eine ganz hohe Stufe direkt neben sich im Prinzip und macht nochmal deutlich, dass sie beide abhängig sind von Gott, der sie in ihren Dienst berufen hat. Und warum schickt er jetzt jemanden hin? Na, er will befestigen und trösten hinsichtlich ihres Glaubens. Trösten Parakaleo hatten wir schon mal, ist eigentlich dieser Dreiklang aus Ermahnen, Bitten und Trösten. Aber hier ist es eigentlich vielmehr wirklich nur das Trösten, wenn man sich überlegt, dass sie ja eigentlich gerade im Leid stecken, dann will man getröstet werden. Aber dieses Befestigen und Trösten, das steht auch irgendwie so ein bisschen, naja, in Abhängigkeit voneinander. Also wenn ich jemanden tröste, dann ist die Person hoffentlich jedenfalls im Nachhinein gestärkt und hat neue Kraft gefunden. Und gleichzeitig, wenn ich jemanden stärke und ermutige, dann findet die Person gleichzeitig auch wieder Trost. Und warum ist es wichtig, dass hier steht hinsichtlich eures Glaubens? Ja, es geht ihm nicht darum, um zu zeigen, was für tolle Leute sie selber sind, ja, dass sie sich noch an die Gemeinde erinnern, dass sie noch an sie denken und ihnen nochmal schreiben oder ja, an ihren Dienst da vor Ort irgendwie auch erinnern wollen, sondern sie wollen, dass ihr Glaube stark bleibt, dass sie auf einem festen Fundament stehen. Also Paulus schickt jemanden, dem er vertraut, der ihm vom Herzen nach gleich ist und das ewige Wohl der Geschwister mehr im Blick hat als seine eigenen Interessen. Und sein Ziel ist, sie zu trösten und zu befestigen hinsichtlich ihres Glaubens. In Vers 3, damit niemand wankend werde in diesen Drangsalen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu gesetzt sind. Da sehen wir jetzt dann auch irgendwie das erste Mal so richtig diesen Bezug dazu, warum er sich überhaupt Sorgen macht. Drangsale. Das kann man vielleicht auch übersetzen mit Bedrängnis oder Trübsal. Also ich würde jetzt persönlich dazu auch die physische Verfolgung einmal zählen, also dass sie ja auch Schmerzen erleiden und gleichzeitig aber auch den psychischen Schmerz, den sie vielleicht in sich ausmachen durch diese abrupte Trennung von den Aposteln, die ja dann fliehen mussten. Und Paulus fürchtet anscheinend, dass die Gemeinde durch die Drangsale oder auch Bedrängnisse eben vom Glauben abkommen könnten. Er scheint also ihre Umstände zu kennen und schickt daraufhin jemanden, um sie eben zu trösten. Ihr selbst wisst, auch noch in Vers 3, es klingt vielleicht einerseits so ein bisschen ermahnend oder belehrend, wisst ihr doch alles schon, ja. Aber andererseits zeigt es eben auch, dass es nichts Überraschendes ist, dass sie in Bedrängnis geraten. Ja, scheinbar haben sie, als sie vor Ort waren, ja, auf den Bezug zu dieser gemeinsamen Zeit, die sie verbracht haben, davon geredet, dass das so kommen würde. Und vor allem, das finde ich ganz spannend, sollte es eigentlich auch kein Grund sein, sich darüber betrübt zu sein, sondern, um es da an der Stelle dann auch mal mit den Worten von Jesus auszudrücken, in Matthäus 5, Verse 11 und 12, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also wir können uns eigentlich glücklich schätzen, wenn wir leiden. Das klingt immer so bescheuert, weil es irgendwie nicht intuitiv ist. Aber wenn wir den Worten Jesus glauben, dann dürfen wir uns darüber freuen, wenn wir seinetwegen verschmäht werden, meinetwegen. Und weiter geht's in Vers 4. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist, und ihr wisst. Also hier ruft er auch nochmal diese gemeinsame Zeit in Erinnerung, zeigt ihnen, wie sie davon geredet haben. Ja, betont er eigentlich gleich dreimal. Ihr wisst, sagten wir euch vorher, und ihr wisst. Ja. Bekräftigt auch irgendwie die Glaubwürdigkeit der Missionare, ja, dass sie das, was sie erzählt haben, dass es tatsächlich eintritt, dass sie erleben, das, was sie gesagt haben, das stimmt scheinbar. Also wir können uns darauf irgendwie auch berufen. Zeigt, dass sie vielleicht auch auf dem richtigen Weg sind. Und auch ein Wort finde ich auch noch ganz interessant, dass wir Drangsale haben. Sie sind nicht alleine in ihrem Schmerz. Es geht ganz vielen so, dass sie aufgrund von Jesus, dadurch, dass sie Jesus nachfolgen, dass sie da eben Leid erfahren oder bedrängt werden. Weiter in Vers 5. Darum habe ich ihn auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Der erste Teil davon wiederholt im Prinzip den ersten Vers, mit dem Unterschied, dass es jetzt aus der Ich-Perspektive geschrieben wird. Also scheinbar ist Paulus jetzt alleine dem Entschluss nach, Timotheus loszuschicken, und zeigt auch nochmal, wie besonders Paulus diese Gemeinde fand, wie sehr er sich zu ihr verbunden gefühlt hat. im zweiten Teil dann, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe. Das ergänzt nochmal schön den Part, worum sich Paulus sorgt. Der Versucher, das wird hier Satan selbst sein, dasselbe Wort wird nämlich auch im vorigen Kapitel auch schon für Satan, mit Satan übersetzt. Also Ziel des Versuchers ist es natürlich, irgendwie uns gläubige Christen wieder vom Glauben wegzuführen, wieder zu alten Lebensweisen, zu Sünde zu verführen und das zu nutzen natürlich auch gerne diese Bedrängnisse, von denen wir schon viel gesprochen haben. Und Paulus sorgt sich eben darum, dass er Erfolg haben könnte. Und deswegen schickt er jemanden, um von euren Glauben zu erfahren. Wie steht es um deren Glauben? Sind in dieser Bedrängnis vielleicht auch neue Fragen aufgekommen, die sie sich gestellt haben, mit denen sie sich vorher vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben? Sind Zweifel aufgekommen, die das Potenzial haben, andererseits auch wiederum den Glauben, wenn sie überwunden sind, zu stärken? Paulus möchte gerne für sie da sein, ihnen Rede und Antwort stehen. Also obwohl sich Paulus um seine Geschwister sorgt, wirkt es eigentlich, finde ich, nicht so, als würde er jetzt ein konkretes Problem, eine konkrete Bedrängnis lösen wollen. Es geht ihm vielmehr darum, das Fundament, auf dem sie stehen, zu stärken und ja, das, worauf ihre Hoffnung gebaut ist, quasi unerschütterlich zu machen. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich besonders inspirierend, weil mein persönlicher Charakter, ich neige eher dazu, wenn ich ein Problem sehe, will ich immer gerne schon eine Lösung dazu haben, um sich nicht mehr mit dem Problem beschäftigen zu müssen. Aber Paulus will einfach nur hören, was sie umtreibt. Möchte eben ihren Glauben stärken, damit sie im Glauben, in der Hoffnung, diese konkreten Bedrängnisse auch überstehen können. In Vers 6, das ist jetzt so ein bisschen ein neuer Zeitabschnitt, jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat, und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch. Also aus der Erzählperspektive ist es ein neuer Abschnitt, ein zeitlicher. Timotheus ist anscheinend zurückgekommen und ja, erzählt eben, was er in der Gemeinde in Thessaloniki vorgefunden hat. Und Paulus beschreibt hier die Wirkung, die die Nachricht hat, die er mitbringt. Es ist eine gute Botschaft, die er von Timotheus hört. Und gute Botschaft, ich weiß nicht, wie ihr das so assoziiert, aber für mich ist gute Botschaft irgendwie auch immer Evangelium. Und hier ist es aber vielleicht eigentlich eher nur so dieser normale Sprachgebrauch, weil es ja wirklich eine gute Nachricht ist, die er zu hören bekommt. Und gleichzeitig auf einer tieferen Ebene freut sich Paulus ja über den Glauben und die Liebe, die die Thessalonicher nach wie vor haben. Und das sind ja wiederum auch letzten Endes Kennzeichen des Evangeliums. In Vers 7. Deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet worden durch euren Glauben. Ja, das ist nochmal diese Nachricht, die Wirkung der Nachricht. Paulus und die anderen Missionare, sie werden getröstet. Sie hören, Mensch, die Gemeinde, sie glaubt noch, sie ist standhaft geblieben, trotz der Bedrängnisse und stärkt sie in ihrem eigenen Glauben. Und das ist wieder dasselbe Wort, was für getröstet verwendet wird, auch wieder Parakaleo. Also obwohl Paulus sich um die Gemeinde vor Ort sorgt und jemanden hinschickt, um zu hören, wie geht's denen, wird er durch die Nachricht, die er von ihnen erhält, selber getröstet und selber im Glauben auch wiederum gestärkt. Die Umstände haben sich dabei aber, glaube ich, nicht geändert. Sie sind nach wie vor in Not, haben nach wie vor Bedrängnisse, mit denen sie sich herumschlagen müssen. Aber die Herzenshaltung ist jetzt eine andere. Sie wissen, der Glaube steht fest. Sie haben noch Hoffnung. Vers 8, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Die Erleichterung ist ja förmlich rauszuhören. Jetzt leben wir, wo ihr feststeht im Herrn. Jetzt, wo sie von Timotheus gehört haben, oh, der Glaube, der ist fest, können sie wieder befreit von vielleicht auch diesem geistigen Druck, den sie hatten, die Sorge um die Geschwister, können sie wieder aufleben, können sie aufatmen. Aus dem Text lernen wir, dass Paulus die Umstände seiner Geschwister kennt. Er sorgt sich um ihren Glauben und er beschreibt eine tiefe Verbundenheit, die sogar so weit geht, dass er um ihretwillen bereit ist, Leid in Kauf zu nehmen. Er kann es jetzt letzten Endes zwar nicht realisieren, selber zurückzureisen, schickt dafür aber einen Mitarbeiter, Timotheus, der ihm ebenbürtig ist, um sie in ihrer Bedrängnis zu trösten und hinsichtlich ihres Glaubens zu stärken, damit sie sich den Versuchungen des Satans widersetzen können und fest im Glauben bleiben. Und schließlich freut er sich scheinbar überschwänglich über die gute Nachricht des standhaften Glaubens der Gemeinde. Ich würde sagen, auch gerade nach dieser Zusammenfassung liegt es wohl sowieso schon auf der Hand, aber diese Art und Weise, wie sich Paulus um seine Geschwister sorgt, hat echt einen Vorbildcharakter. Und vermutlich, weil Paulus sich selbst jemand zum Vorbild genommen hat, nämlich Jesus. Was kennzeichnet denn die Liebe Gottes, die Liebe Jesus zu uns? Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat, dass Jesus gelitten hat für uns und dass er sich über unseren Glauben an ihn so sehr freuen kann, dass wir wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Und ich denke zum einen deswegen und zum anderen auch, weil wir gelernt haben, dass Paulus Gottes Worte zu den Thessalonichern geredet hat und wir jetzt sein durch den Heiligen Geist inspiriertes Wort auch noch heute lesen können, lohnt sich nochmal darüber nachzudenken, welche Hindernisse haben wir eigentlich bei uns, die uns daran hindern, diese tiefe Verbundenheit vielleicht auch zu anderen Geschwistern oder zu ganzen Gemeinden zu leben. Ich möchte noch zum Abschluss mit euch auf drei Punkte eingehen, die ich in meinem Leben identifiziert habe, die es mir persönlich erschweren, in dieser Verbundenheit zu leben. Zum einen ist es der Individualismus. Das ist, glaube ich, eine Krankheit, die in unserer Gesellschaft irgendwie Einzug erhalten hat, wo wir uns fragen, was springt denn für mich dabei raus? Was kann ich denn daraus, vielleicht auch, wie kann ich daraus profitieren? Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich es manchmal anstrengend finde, so Beziehungen nachzuhalten. Gerade wenn dieser persönliche Kontakt fehlt. Also ich habe zum Beispiel Familie in Schleswig-Holstein oder auch einen Kumpel in München. Und mit denen in Kontakt zu bleiben, wenn man sich nicht regelmäßig sehen kann, finde ich persönlich super herausfordernd. Und das in einer Zeit, wo wir ein Handy in der Hosentasche haben, wo wir einfach anrufen können und sofort verbunden sein können eigentlich. Aber da frage ich mich, warum stehe ich an dem Punkt meine Bedürfnisse irgendwie an erster Stelle? Warum ist es nicht okay, wenn ich derjenige bin, der den anderen hinterher rennt, der sich bei den anderen meldet und sich um sie sorgt? Ganz ehrlich, ist das, was Jesus wollen würde, dass wir uns einfach so zurückziehen und für uns alleine irgendwie so unser Ding machen und uns einfach nicht um andere sorgen? Anscheinend ja nicht. Wir haben ja gerade gelernt, dass sowohl Jesus als auch Paulus einiges auf sich genommen hat, um in Beziehung mit anderen Menschen zu sein. Und außerdem haben wir auch gelernt, dass Paulus von den Geschwistern, um die er sich sorgt, letzten Endes selber auch getröstet und umsorgt wurde. Ein weiterer Punkt ist die Oberflächlichkeit. Ist es mir überhaupt wichtig, wie es meinen Geschwistern geht? Bin ich bereit, mich mit den Problemen anderer zu beschäftigen und sie vielleicht sogar auch zu meinen eigenen Problemen zu machen? Oder hoffe ich eigentlich für eher, wenn ich die Frage stelle, hey, wie geht's? Auf ein einfaches, gut, danke. Haben wir die Zeit? Hab ich die Zeit? Das ist eigentlich auch nur eine Frage der Priorisierung. Ist es mir wichtig genug, dass ich weiß, wie es meinen Geschwistern geht? Dass ich mich mit ihnen auseinandersetze? Jesus hat sich direkt der ganzen Welt angenommen. Paulus immerhin schon mal einzelnen Gemeinden. Und vielleicht kann ich ja auch erstmal ganz kleine Brötchen backen und damit anfangen, mich um einzelne Menschen zu kümmern. Und mich um das Wohl, geistige Wohl einzelner Menschen zu sorgen. Darum habe ich für mich einen Action-Item mitgenommen für die kommenden Wochen. Ich möchte gerne mit offenen Augen und im Gebet auch hier durch die Gemeinde gehen und schauen, wen Jesus mir aufs Herz legt. Und dabei soll es jetzt auch nicht darum gehen, ich will Hauptsache irgendjemanden finden, den ich die ganze Zeit nerven kann und hinterherrennen kann, sondern ich will wirklich einfach Beziehungen bauen. Aber meine größte Herausforderung ist vermutlich der Perfektionismus. Zahlt natürlich in gewisser Weise auch auf das Thema Oberflächlichkeit ein. Ich habe irgendwie einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Ich will Sachen gerne gut machen. Und dabei fällt es mir dann schwer, eigene Fehler einzugestehen. Und das eine ist es einzugestehen und das andere ist es offen drüber zu sprechen. Und verstehe mich nicht falsch, geht mir jetzt, wenn ich sage, darüber sprechen, nicht darum, es irgendwie zu verherrlichen und Fehler groß zu machen, sondern vielmehr darum, den Fehlern die Kraft zu nehmen, im Verborgenen weiter zu gedeihen. Und ich bin außerdem auch geprägt durch Leistungsgedanken. Ich habe diesen falschen Glaubenssatz irgendwie in mir. Ich bin etwas wert, wenn ich etwas geleistet habe. Aber ganz ehrlich, wer, wenn nicht ich, beziehungsweise wir als Christen wissen denn, dass wir sündige Menschen sind, also eben nicht perfekt. Und eben genau deshalb auf Jesus angewiesen sind. Jesus ist doch derjenige, der für uns ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schwachheit auf sich zu nehmen. Und da kann ich auf jeden Fall für mich sprechen, er ist nicht ans Kreuz gegangen für mich, weil ich irgendwas Besonderes geleistet habe. Sicher nicht. Hätte ich es verdient, dass er es für mich macht? Oh, ich glaube ja nicht. Aber Jesus hat aus Gnade einfach all das ertragen. Aus Liebe zu uns Menschen. Und in seinen Augen bin ich nicht etwas wert, weil ich was geleistet habe, sondern weil ich bin. Weil ich sein geliebtes Kind Gottes bin. Meine Frau und ich, wir haben eigentlich einen echt schönen Traufvers, finde ich, in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und ich finde, das beschreibt es ganz gut. Nicht, weil ich irgendwas geleistet habe oder jetzt hier stehen kann und irgendwie das Gefühl habe, oh, ich muss das aber machen. Nein, weil Jesus uns geliebt hat, haben wir die Stärke und die Kraft, auch andere zu lieben, auch mit ihren Fehlern, auch mit ihren, keine Ahnung, verschiedenen Meinungen. Und deswegen wünsche ich mir für mich und gerne auch für euch für die kommenden Wochen zwei Sachen. Ich wünsche mir, dass wir mit offenen Augen unter uns Geschwistern umherlaufen können und im Gebet uns auch durch Jesus vorbereiten lassen, für andere Trost und Stärkung zu sein. Und ich wünsche mir, dass diese Perspektive uns in den kommenden Wochen hilft, offener auch mit den eigenen Fehlern umzugehen und diese auch mit anderen zu teilen und gemeinsam daran zu arbeiten, Jesus ähnlicher zu werden. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.